Bibel kennt keine selbstbestimmte weibliche Sexualität. Das sehen wir an biblischen Texten, die sich zum Beispiel dazu äußern, wie Sexualität praktiziert wird. Da kommt die Selbstbestimmung oder der Wille der Frau überhaupt nicht in den Blick.
Und auf dem Reel kamen halt sehr viele negative Reaktionen von Followern und Nicht-Followern von dieser Seite, die das halt sehr kritisiert haben, wie ich mich jetzt als Sexarbeiterin als gläubig bezeichnen kann und dass das eben überhaupt nicht zusammenpasst und überhaupt, dass das Thema Sexarbeit auch da gar keine Plattform kriegen sollte, weil das ja alles ganz schrecklich ist und ich das irgendwie alles beschönige und so.
Heilige und Halunken, das ist der Podcast rund um die Frage nach Gott, Glaube und den Menschen. Theologie, Menschen, Welt. Ich bin Thomas Hallergan, bin Theologe und habe zudem einen soziologischen Hintergrund. Und ich glaube, dass man von Theologie und Glaubensthemen so sprechen kann, dass jede und jeder Einzelne es auch verstehen kann, sofern sie oder er es auch möchte. Derzeit lade ich mir mich interessierende Menschen ein und komme mit ihnen zusammen ins Gespräch über Theologie und Glauben und über die jeweiligen persönlichen Themen, die meine GesprächspartnerInnen so mitbringen. Hier im Gespräch habe ich mir zwei Gästinnen eingeladen, die in besonderer Weise mit dem Thema Sexarbeit und Prostitution zu tun haben und das von verschiedenen Perspektiven aus. Auf der einen Seite haben wir Carina, die sich als Sexarbeiterin bezeichnet und die in Social Media schon einige Interviews gegeben hat und auch Anfeindungen und Rückzugstendenzen von christlichen Plattformen erlebt hat, weil sie das Thema Sexualität in Kombination mit ihrem Christinnensein zu heiß fanden. Sie vertritt die Ansicht, dass das kein Widerspruch ist, Christin zu sein und als Sexarbeiterin zu leben. Und das führt zu Kontroversen. Diesen Kontroversen möchte sie sich gerne stellen und ist deshalb hier zu Gast. Und des Weiteren ist da Nathalie Ehlet, die in Social Media für mich längst keine unbekannte Frau darstellt. Sie ist Theologin und promoviert sich gerade an der Ruhr-Universität in Bochum und ist in ihrer Tätigkeit als Theologin auf der einen Seite in der Rassismusforschung und rassismuskritischen Theologie unterwegs und hat aber eben auch zur Sexualität innerhalb der Theologie und der biblischen Welt geforscht und hat dabei zum Beispiel Relevanzen biblischer Texte für die Gegenwarts- und Kontext- und gendersensible Sexualethik herausgearbeitet. Sie ist also meines Erachtens eine ganz fachkundige Gesprächspartnerin auf diesem Feld. Und wir haben uns zusammengesetzt, weil wir denken, dass dieses Thema einer kritischen Auseinandersetzung bedarf. Die Argumente, die in Social Media theologischer Art vorgebracht werden, um das Thema Prostitution und Sexarbeit ins Wort zu bringen und zu thematisieren, finden wir nicht redlich dargestellt und deswegen haben wir uns zusammengesetzt und wollten darüber ins Gespräch kommen, was tatsächlich redlich gesagt werden kann und was brauchen wir als Kirchen und als TheologInnen tatsächlich vielleicht, um diesem Thema auch gerechter zu werden und dem Phänomen der Sexarbeit und Prostitution und den Menschen, die dahinter stecken, gute AnsprechpartnerInnen gegenüber zu sein. Also ein sehr komplexes Thema, das mit zwei fachkundigen Frauen hier verhandelt wird. Ich selbst bin hier als Moderator, Fragensteller und Antwortsuchender unterwegs und habe mich hier auf den Beginn eines Weges gemacht, würde ich sagen, auf der Suche nach Antworten und auf der Suche nach möglichen Ankerpunkten, die uns verhelfen, in dieser hitzigen Diskussion, in diesem hitzigen Diskurs wirklich Ruhe reinzubringen, indem wir Argumente hören, wissenschaftliche Argumente, belegbare Argumente, vorgetragen in einer wissenschaftlichen Sachlichkeit und Redlichkeit. Denn das ist meine feste Überzeugung, nur so werden wir dem Buch der Bücher auch gerecht, das eben ein gewordenes Buch ist, mit dem wir sicherlich Antworten zu suchen verpflichtet sind, aber bei dem wir sehr, sehr darauf Acht geben müssen, wie es in die Begründung von ethischen Fragen überhaupt einbezogen werden kann. Und da sind aus praktischer und theoretischer Perspektive die beiden Frauen Carina und Nathalie Ehlet finde ich gute Ansprechpartnerin, um dieses Gespräch mal hier in dieser Art und Weise weiterzuführen und neue Perspektiven einzubringen, die uns vielleicht dazu verhelfen, die Diskussion nochmal auf breitere Füße zu stellen. Denn das wird in diesem Gespräch auch deutlich, das Thema ist nicht so einfach zu verhandeln. Und deswegen wünsche ich euch viel Vergnügen, aber eben auch eine große Bereitschaft, Argumente zu hören und eine entsprechende Aufmerksamkeit, sich mit diesem Thema und den vorgebrachten Argumenten aus Lebenswelt und Theologie auseinanderzusetzen. Viel Spaß und Vergnügen beim Gespräch mit Nathalie und Carina. Ihr Lieben, ganz herzlich willkommen. Ich kann verraten, ich sitze hier mit Nathalie Ehlert und Carina. Und ich sitze in Bochum, in meiner geliebten Stadt, auf dem alten Opel-Gelände. Das sogenannte O-Werk ist hier. Schön, dass ihr da seid.
Hi.
Hi.
Wir sind hier zu einem besonderen Thema. Carina ist eigentlich, also du bist die Auslöserin dieses Themas, denn ich habe dich auf Social Media gesehen, auf Instagram. Du bist angegriffen worden über eine Seite bezüglich deiner Arbeit, deines Berufes, dem du gerade nachgehst. Die Seite heißt hier VRK, das sind die Versicherer im Raum der Kirchen, und du hast dort ein Interview geführt. Dieses Interview sollte erscheinen und dann ist es dann doch nicht erschienen, und ich habe in deiner Story gesehen, dass du damit nicht einverstanden bist oder irritiert warst und auch wütend warst, dass es nicht erschienen ist. Kannst du ein bisschen erzählen für die Leute, die nicht da drin stecken, was da passiert ist, was das für ein Interview war, was der Anlass war und warum es dann am Ende nicht erschienen ist?
Ja, Folgendes. Ich bin Mitglied beim Berufsverband für erotische und sexuelle Dienstleistungen gewesen, aktuell nicht mehr, zu der Zeit war ich das, und war da aktiv in einer Gruppe für Politik und Pressearbeit, wo wir regelmäßig Anfragen reinbekommen von Medien, die Interviews mit uns führen wollen zum Thema Sexarbeit. Und da haben wir eben diese Anfrage reinbekommen. Ich habe mich darauf gemeldet, dass ich das gerne machen möchte, weil ich mich eben als evangelisch-lutherisch und Sexarbeiterin zu dem Thema sehr angesprochen gefühlt habe, das gerne machen zu wollen, und wurde dann halt eingeladen zum Interview nach Köln. Habe die Leute alle sehr nett kennengelernt. Wir haben ein sehr schönes Interview geführt. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich war sehr gespannt auf das Ergebnis. Und dann wurde das eben angekündigt mit einem kleinen Reel. Das große Interview sollte dann auf YouTube kommen. Und auf dem Reel kamen halt sehr viele negative Reaktionen von Followern und Nicht-Followern von dieser Seite, die das halt sehr kritisiert haben, wie ich mich jetzt als Sexarbeiterin als gläubig bezeichnen kann und dass das eben überhaupt nicht zusammenpasst und überhaupt, dass das Thema Sexarbeit auch da gar keine Plattform kriegen sollte, weil das ja alles ganz schrecklich ist und ich das irgendwie alles beschönige und so. Und daraufhin habe ich dann halt 2-3 Tage später direkt einen Anruf bekommen, dass mir halt gesagt wurde, wir müssen das Reel löschen und wir dürfen auch das Interview auf YouTube gar nicht erst hochladen, weil die wohl irgendwie Order von einer höheren Position vom Chef irgendwoher bekommen haben, dass sie das halt löschen sollen. Und dass der andere Teil, das war ja ein Zweiteiler, der erste Teil ging ja um Zwangsprostitution, da hatten sie eine, ich habe jetzt vergessen, wer das war, ein Verein da befragt zum Thema Zwangsprostitution, und ich sollte dann halt so die Gegendarstellung zum Thema Sexarbeit dann bringen, und die haben halt jetzt den einen Teil stehen lassen und den anderen Teil dann halt gelöscht beziehungsweise erst gar nicht hochgeladen und somit jetzt halt eine ganz andere Darstellung gemacht, weil zu mir wurde halt gesagt, das soll eine faire 50-50 Darstellung sein, dass man wirklich beide Seiten beleuchtet, und so habe ich mich jetzt ein bisschen verarscht gefühlt, weil es am Ende halt doch so dargestellt wird, als wenn mein Aspekt halt nicht existiert oder nicht relevant ist, und ja.
Ja. Also verstehe ich das richtig, der wurde rausgenommen aufgrund der negativen Kommentare, die sind eingeknickt, hatten Angst, oder wie würdest du das deuten?
Die sind dann eingeknickt, ja, die waren halt der Meinung, sie hätten jetzt nicht damit gerechnet, dass so viel negative Reaktion kommt. Ich denke mal, damit hätte man schon rechnen müssen, dass Menschen so darauf reagieren, und gerade deshalb hätte man darauf entsprechend auch das Interview zeigen müssen. Da wären ja vielleicht auch nochmal andere Reaktionen drauf gekommen, wenn ich dann wirklich das lange Interview, wo wir auch viel mehr dann darüber gesprochen haben. In diesem Teaser war jetzt ja auch, wurde noch nicht so intensiv darauf eingegangen eigentlich. Und ja. Man konnte da mit der negativen Kritik nicht so umgehen.
Kannst du vielleicht nochmal erzählen, was der Inhalt dieser Kritik war?
Ich weiß jetzt im Einzelnen nicht mehr, was Leute kommentiert haben. Es ging halt wirklich hauptsächlich darum, zu sagen, dass Sexarbeit und Religion nicht zusammenpasst und dass ich halt nicht religiös bin oder dass ich, dass man mir da keine Plattform geben sollte, weil die meinen, dass das halt irgendwie religiös nicht vereinbar ist oder auch generell Sexarbeit einfach keine Plattform da kriegen soll.
Dir war also wichtig zu sagen, du bist gläubig, du bist religiös, du bist also Christin und Sexarbeiterin und dass das für dich zusammengeht. Und das hat Kritik ausgelöst, erhebliche. War es auch so, dass die Leute dich irgendwie beleidigt hätten haben und dich irgendwie persönlich diffamiert haben?
Ich habe das schon durchaus schlimmer erlebt. Ich fand jetzt Angriffe auf mich persönlich gar nicht mal so stark. Es ging halt wirklich um das Thema Religion und Sexarbeit. Und der Kanal wurde da halt sehr stark angegriffen. Ich als Person jetzt eigentlich gar nicht so stark wie der Kanal selber. Ja.
Hast du eine Ahnung, aus welcher Ecke diese Kritik kam?
Das ist halt eine extrem, wie soll ich es nennen? Menschen, die den Glauben ein bisschen extrem interpretieren und nicht so viel Spielraum zulassen, würde ich mal sagen. Und da nicht so gesprächsbereit sind, da eventuell von ihrem Standpunkt auch abzuweichen oder sich da anderweitig informieren zu lassen. Ja.
Ich würde jetzt gerne dich, Nathalie, ins Gespräch holen. Diese Kritik, die sich ja jetzt hier geäußert hat, hört sich für mich danach an, dass da Menschen sind, die Carina ihr Christinnensein, ihren Glauben absprechen. Das heißt so, für sie ist das nicht vereinbar, diese beiden Aspekte, irgendwie das Christinnensein und die Sexarbeit. Und daraus schließen sie jetzt, dass Carina keinen richtigen Glauben habe. Kennst du diese Art der Kritik, in der eben der Glaube, der persönliche Glaube Menschen abgesprochen wird, aus bestimmten Kreisen? Kommt dir das bekannt vor?
Ja, ich kenne das aus dem strengen konservativ-evangelischen Raum, aus dem evangelikalen Raum, dass mit Rückbezug auf die Bibel argumentiert wird, dass es eine bestimmte Vorstellung und Idee von Sexualität gibt, die die Bibel vermittelt und an die man sich, wenn man sich denn als christlich-religiös bezeichnen will, auch zu halten habe. Und im evangelischen Raum ist es so, dass die Ehe über das Sexualitätsmonopol verfügt. Das gilt übrigens nicht nur für sehr konservative Kreise, das gilt auch für, sagen wir mal, liberal-evangelische Kreise. Dass die Vorstellung ist, dass Sexualität einen gewissen Raum hat und das ist der eheliche Raum. Wir würden vielleicht heute in liberalen Milieus nicht unbedingt sagen, es muss nur die Ehe sein, in der Sexualität stattfinden darf. Aber man würde sagen, am verantwortungsvollsten kann sie nur in einer festen, auf Dauer angelegten, von Verantwortung geprägten Partnerschaft sein. Und daher verwundert es nicht, dass gerade konservative oder evangelikale Milieus Sexarbeit absolut kritisieren und ablehnen, weil das nicht die Vorstellung von verantwortungsvoller Sexualität ist.
Wenn du das jetzt so hörst, Carina, Verantwortung und Sexualität. Was kommt dir da in den Sinn? Inwieweit hast du eine Verantwortung, wenn du Sex mit Menschen hast?
Naja, ich sehe da meine sexuelle Selbstbestimmung darin, dass ich eben selber entscheiden kann, wann, warum, mit wem ich Sex habe. Und dazu gehört auch, dass ich mich dazu entscheiden kann, das auch beruflich zu machen, wenn ich das möchte. Das ist einvernehmlicher Geschlechtsverkehr, egal ob ich den beruflich mache oder privat. Dementsprechend ist es meine sexuelle Selbstbestimmung, mit wem ich, wie gesagt, schlafen möchte und warum. So, und dass das für mich eben auch vollkommen in Ordnung ist, außerhalb der Partnerschaft, sowohl privat als auch sowieso beruflich, ist ja klar. Insofern sehe ich da keinen Konflikt, dass ich eben trotzdem gläubiger Mensch bin und
Wir haben jetzt verschiedene Themen: Selbstbestimmung, Sexualität innerhalb der Ehe, außerhalb der Ehe, Freiheit, Verantwortung. Nathalie, was würdest du sagen, inwieweit können wir die Bibel zu diesen Themenbereichen befragen?
Also in der Perspektive der evangelischen Sozialethik ist es so, dass die Bibel eher nicht in Anspruch genommen werden sollte, so als autoritativer Argumentationstext, um etwas zu einer gegenwartssensiblen, vor allem auch gendersensiblen, kontextsensiblen Sexualität zu sagen. Denn wenn wir uns in biblischen Kontexten bewegen, dann sind wir in vormodernen Gesellschaftsordnungen. Wir haben patriarchale Geschlechterverhältnisse. Die Bibel kennt keine selbstbestimmte weibliche Sexualität. Das sehen wir an biblischen Texten, die sich zum Beispiel dazu äußern, wie Sexualität praktiziert wird. Da kommt die Selbstbestimmung oder der Wille der Frau überhaupt nicht in den Blick. Frauen sind in biblischer Perspektive keine Subjekte der Sexualität. Männer sind Subjekte der Sexualität. Frauen haben einen Objektstatus. Und von daher wäre es total verfehlt zu sagen, die Bibel können wir auch in der Gegenwart dazu nutzen, weil sie uns für die Gegenwart relevante Perspektiven zu Sexualität eröffnet. Wir müssen uns immer klar machen, die Bibel spricht von vormodernen Gesellschafts- und Geschlechterverhältnissen und deswegen ist es aus meiner Perspektive prekär zu sagen, wir können das, was uns biblisch beschrieben wird zur Sexualität, eins zu eins in die Gegenwart übertragen. Natürlich, wenn wir ethisch über Sexualität, vor allem evangelisch-ethisch über Sexualität reden wollen, muss die Bibel eine Bezugsgröße unseres theologischen Nachdenkens sein. Das ist völlig klar, weil wir wollen ja eine theologisch qualifizierte Ethik haben. Aber sie darf nicht die alleinige Bezugsgröße sein. Der Neutestamentler Klaus Berger hat mal so schön gesagt, man muss sich Ethik wie einen Stuhl vorstellen. Ein Stuhl kann nicht auf einem Bein stehen. Das heißt, wenn nur die Bibel unser Fundament, es kippt die gesamte Ethik wie der Stuhl um. Wir brauchen die Bibel, ja, aber wir brauchen noch andere Dinge. Wir brauchen noch andere Stuhlbeine, damit unsere Ethik stehen kann. Und das müssen auch außertheologische Wissensbestände sein. Wenn wir in der Gegenwart über Sexualität oder jetzt in dem Fall halt über Sexarbeit reden wollen, dann müssen wir uns auf das Recht konzentrieren. Wir müssen soziologische Erkenntnisse haben. Wir brauchen psychologische Erkenntnisse. Wir brauchen medizinische Kenntnisse. Das brauchen wir alles. Und nur wenn wir das alles in unser ethisches Nachdenken mit einbeziehen, wenn es um Sexualität geht, nur dann können wir qualifiziert eine ethisch-evangelisch qualifizierte Sexualethik machen.
Warum hält sich das denn noch so hartnäckig? Also ich meine, es kommt ja nicht selten vor, dass jemand einfach einen Vers aus der Bibel nimmt, um irgendwie seinem Argument mehr moralisches Gewicht zu geben. Und da ist es jetzt an dieser Stelle so, dass Sexarbeit eben nicht mit dem Glauben vereinbar sei, mit dem Christlichen, und deswegen wird da die Bibel zu befragt. Wenn ich irgendwie an Prostitution und Bibel denke, dann kommen mir Geschichten aus dem Priesterseminar in den Sinn, in denen da einfach Priesterseminaristen saßen und dann kicherten darüber, dass in dem Wort, in der Bibel das Wort Dirne stand. Also ich meine, wir haben doch, wenn wir das lesen, auch eine ganz große Distanz zu dem, was dort an eine für eine Erfahrungswelt beschrieben wird oftmals. Und Sexarbeit ist sicherlich nicht das gleich wie die Dirnen, die dort beschrieben worden sind. Und ich meine, dann daraus was zu nehmen, dann einfach so fragmentarisch damit zu argumentieren, um seine Argumente stark zu machen. Also dürfen wir das? Was meinst du dazu, Nathalie?
Ich glaube, dass biblische Texte, die sich zur Sexualität äußern, häufig als autoritative Argumentationstexte herangezogen werden, weil es so einfach ist und weil es eine Entlastungsfunktion hat. Die Bibel hat so eine vermeintliche Klarheit. Eigentlich hat sie gar keine Klarheit. Die Bibel ist hochkomplex, wenn wir an Übersetzungen und unterschiedliche Interpretationen und Auslegungsmodelle denken. Aber sie suggeriert eine vermeintliche Klarheit im Hinblick auf Sexualität. Und das schafft auch so eine diskursive Immunität. Wenn ich nämlich sage, aber steht doch in der Bibel vermeintlich klar, dann muss ich gar nicht mehr in den Diskurs treten. Dann muss ich mir gar keine Gedanken mehr über die Gegenwart machen, über Kriterien für verantwortungsvolle und gelingende Sexualität in der Gegenwart. Ich muss mir keine Gedanken mehr über Selbstbestimmung machen. Ich muss mir keine Gedanken mehr darüber machen, was heißt eigentlich Konsens. Ich muss mir keine Gedanken mehr über Machtverhältnisse in der Sexualität machen. Ich kann das alles weglassen und sagen, es steht doch in der Bibel vermeintlich klar. Das sind unsere Regelwerke, auf die beziehen wir uns jetzt. Und das Spannende ist ja dabei, das macht man so selektiv. Also wenn es um Polygamie in der Bibel geht, dann würden wir uns nie auf bestimmte alttestamentliche Texte in der Gegenwart beziehen und sagen, ja, aber wenn wir an die Erzeltern denken, das sind doch eigentlich polygame Lebensverhältnisse. Genauso müssen wir es jetzt auch im Jahr 2024 machen. Also wir suchen uns sehr selektiv heraus, was uns gefällt und was uns nicht gefällt, was wir ablehnen wollen. Und das ist bei Sexualität so auffällig, weil wenn es um Speisegebote, Rasiernormen geht oder welche Kleidung man tragen darf, dann würden wir uns nie auf die Bibel beziehen. Wir würden sagen, das haben wir weit hinter uns gelassen. Das entspricht nicht mehr unserer modernen Gesellschaftsordnung. Aber bei Sexualität gibt es eine erstaunliche Tendenz, biblische Texte als autoritative Texte heranzuziehen. Und das finde ich sehr auffällig. Und der Sozialethiker Michael Haspel hat mal gesagt, das passiert ja vor allem bei gleichgeschlechtlichen Partnerschaften beziehungsweise queeren Beziehungen. Und er hat da vom homophoben Biblizismus gesprochen. Das ist auch genau das Stichwort. Wir werden biblizistisch, wenn wir denken, wir könnten einzelne Texte aus dem biblischen Kanon einfach herausnehmen und die dann vereinnahmen, um unser Bild von Sexualität zu rechtfertigen. Und so geht man eigentlich nicht mit der Bibel um. Dann nimmt man auch die Bibel nicht ernst, weil die Bibel ist eine Polyphonie und für jeden Vers mit einer bestimmten Perspektive kann ich auch einen Gegenvers mit einer anderen Perspektive finden. Und ich finde daneben viele evangelikale Personen die Bibel einfach nicht ernst, wenn sie sich einzelne Verse heraussuchen. Das nimmt die Fülle und Vielfalt, die Stimmenvielfalt der Bibel nicht ernst.
Also im Prinzip eine Reduktion, eine Vereinfachung, um sich das Leben einfacher zu machen und dann gewissermaßen sich die Entscheidung abnehmen zu lassen und so sein eigenes Leben und die Anfragen daran zu vereinfachen.
Absolut. Also die Gegenwart ist komplex und auch die Bibel ist komplex. Und wenn ich mich auf einzelne Verse beziehe und so eine Steinbruchexegese betreibe, dann mache ich nichts anderes als Komplexitätsreduktion, weil ich mit diesen Ambivalenzen nicht umgehen kann. Das macht mir das Leben leichter. Wenn es da so steht, beziehungsweise wie es meiner Interpretation dienlich ist, dann nehme ich das für mich heraus und muss nicht mehr weiter denken. Und ich finde, das zeigt, dass viele evangelikale Milieus absolut denkfaul sind, wenn es um Sexualität bzw. biblische Sexualmoral geht.
So, Carina, du hast es einfach so gesagt, du bist Sexarbeiterin. Was heißt es denn eigentlich, dass du Sexarbeiterin bist?
So, also erstmal muss man unterscheiden, Sexarbeit beinhaltet alles, was in der Erotikbranche stattfindet. Das fängt bereits an mit oben ohne Fotos. Es gibt ja so Plattformen wie OnlyFans, das sagt jetzt Leuten, die da sich nicht mit auskennen, wahrscheinlich nichts, wo man so amateurmäßig erotische Fotos hochladen kann, bis hin zu professionellen Erotikmodels, beispielsweise die dann in Playboy oder in Magazinen auftauchen. Dann gibt es eben Pornodarsteller, sowohl auch im Amateurbereich als auch professionell. Dann gibt es Stripperinnen, entweder in Stripclubs oder dann die digitale Version, die Webcam-Girls, die halt vor der Kamera strippen. Da gibt es alles Mögliche, was im erotischen Bereich stattfindet, was alles zur Sexarbeit gehört. Und nicht jeder hat da tatsächlich auch Sex mit Kunden. Das sind dann eben die klassischen Sinne Prostituierte genannt werden, die wirklich Sex haben mit Kunden, was wir eben dann Sexarbeiter oder Sexarbeiterinnen nennen, weil wir es von der Begrifflichkeit Prostitution unterscheiden wollen. Zum einen, weil der Begriff Prostitution per Duden schon negativ behaftet ist. Und wir eben eine Neutralität reinbringen wollen, es einfach als Arbeit zu betrachten, es nicht grundsätzlich negativ zu behaften und eben auch ganz klar unterscheiden wollen, dass wir als Sexarbeiterin selbstbestimmt und freiwillig der Sexarbeit nachgehen als Beruf und nicht in eine Schublade gesteckt werden mit Zwangsprostituierten, die in einer Notlage sich befinden, die mit Menschenhandel konfrontiert sind und die in dem Sinne gerettet werden müssen, sondern wir haben eben uns für diesen Beruf entschieden und ja, gehen dem vollkommen selbstbestimmt nach.
Das heißt, du hast Sex mit Kunden.
Genau, also ich habe auch mal als Stripperin angefangen, wo mein Fokus eher aufs Tanzen lag und selten auf Sex mit Kunden. Und jetzt bin ich hauptberuflich wirklich in der klassischen Sexarbeit tätig als Prostituierte, als Sexarbeiterin und habe Sex mit Kunden. Und ich unterscheide da komplett mein privates Sexualleben von meinem beruflichen Sexualleben. Das sind für mich zwei komplett verschiedene Paar Schuhe. Das eine ist einfach mein Job. Das ist für mich eine Dienstleistung, wie jeder andere auch. Und das andere, das hat für mich privat dann eigentlich wenig mit Erotik zu tun, weil es einfach meine Dienstleistung ist, die ich so abarbeite, wie ich sie eben mache, wo ich auf die Kundenbedürfnisse eingehe, wo es wenig um meine sexuellen Interessen geht. Und dann ist es eben mein privates Sexualleben, was komplett anders aussieht, weil ich mich da eben selber sexuell ausleben kann. Und deswegen, ja, das eine ist mein Privatleben, das andere ist mein Job, ganz klar getrennt.
Wenn jetzt Menschen auf dich zukommen und sagen, ich kann mir das nicht vorstellen, Sexualität außerhalb einer romantischen Beziehung zu leben, kannst du denen das erklären? Wie war das bei dir? War das schon immer da oder ist das etwas, was du lernen wolltest, gelernt hast, also das zu entkoppeln gewissermaßen, romantische Beziehung und Sex?
Ja, das war bei mir eigentlich schon immer so, dass bei mir nicht unbedingt Gefühle und Sex, also es ist sicherlich schön, wenn man mit jemandem auch Gefühle hat und dann Sex hat in einer festen Beziehung, aber für mich war das immer schon eigentlich zwei verschiedene Sachen. Zum einen mein sexuelles Bedürfnis einfach, und das andere ist mein Bedürfnis nach Liebe und Zuwendung und Partnerschaft. Für mich war das schon immer zwei Möglichkeiten. Also, dass man auch Sex haben kann durchaus mit jemandem, der einen einfach so sympathisch ist und den man attraktiv findet und für den man jetzt weiter keine tiefgründigen Gefühle hat und da sexuell dran sich ausleben kann und ein Sexualleben genießen, Spaß haben kann. Und das andere ist eben wirklich tiefgründige Liebesbeziehungen.
Da sagst du, finde ich, etwas sehr Wichtiges und Spannendes. Du hast ein Bedürfnis, Sex zu haben.
Ja, halte ich auch für ein total normales Bedürfnis. Also Sexualität ist ein ganz normales menschliches oder überhaupt Bedürfnis von allen Lebewesen auf diesem Planeten. Und das wird so ein bisschen sehr kritisch betrachtet, dass man sich, dass Menschen sich dafür schämen, ein sexuelles Bedürfnis zu haben.
Ich frage mal ganz naiv, ist das ein Problem, das Menschen haben oder ist das eher ein Problem, das Frauen haben? Also von einem Bedürfnis nach Sex reden zu können, zu dürfen.
Ja, eher Frauen tatsächlich, weil Männer das aber auch so, ja, es ist eben dieses Patriarchat, ne, dass eben Frauen dafür hauptsächlich verurteilt werden, gerade wenn sie nicht monogam in einer Beziehung leben und dann einfach hundertprozentig Treue zu ihrem Partner haben, sondern wenn Frauen jetzt Sex haben, außerhalb von Beziehungen, One-Night-Stands haben, viel Sex haben mit wechselnden Partnern, dann ist das bei Frauen, wird das ganz katastrophal verurteilt und bei Männern ja tendenziell eher weniger.
Eben.
Genau.
Das ist doch aber eine maximale Ungerechtigkeit, eine Ungerechtbehandlung, eine unrechtmäßige Behandlung der Menschen. Also da geht es ja darum, auch ein Recht abzusprechen, also in Form eines Bedürfnisses, das wir alle haben. Also eine Grundnatur des Menschseins abzusprechen. Also das ist doch unwürdig, würde ich sagen.
Ja. In
diesem Zusammenhang fällt mir eine Geschichte ein. Ich war letztens bei einer Podiumsdiskussion und daran war unter anderem Annika Brockschmidt beteiligt. Sie ist eine Journalistin, die sich hervorragend gut auskennt mit den USA und den religiösen Gruppierungen dort und Verhältnissen zueinander. Und sie hat die Geschichte von Trump erzählt. Also es geht ja dann darum, bei Trump, der ja schuldig gesprochen worden ist, weil er eine Zahlung von Schweigegeld nicht offengelegt hat. Und er hatte dieses Schweigegeld ja einer Pornodarstellerin gezahlt, mit der er außerehelichen Sex hatte. Und ja, das, was die evangelikalen Kreise da jetzt wohl draus gemacht haben, das hat Annika Brockschmidt erzählt, ist, ihn dafür nochmal zu feiern, dass er so ein potenter Typ ist. Und das war dann für die Leute gewissermaßen eine Auszeichnung dafür, dass er der Richtige sei, dieses Land zu verteidigen. Denn nur ein solch potenter Mann habe die Fähigkeit und die Kraft, dieses Land zu beschützen, ja. Und das haben die evangelikalen Kreise da irgendwie so draus gemacht als Narrativ. Und das hätte man nie im Leben hinbekommen, wenn es sich dabei um eine weibliche Präsidentin gehandelt hätte. Nathalie, du nickst gerade so verständlich. Woran liegt das, dass die evangelikalen Gruppierungen das hinbekommen? Also was ist denen zu eigen, dass das so geht?
Ich glaube, das ist nicht spezifisch für diese bestimmten religiösen Gruppen, die du jetzt angesprochen hast, dass wir mit zweierlei Maß messen, was männliche und weibliche Sexualität angeht, wenn man mal bei diesem Geschlechtsdualismus bleiben möchte. Das ist gang und gäbe und gesellschaftlich fest verankert und das zeigt sich dann umso stärker, würde ich sagen, bei konservativen Gruppierungen, dass weibliche Sexualität immer noch damit zu kämpfen hat, diffamiert zu werden, abgewertet zu werden, dass weibliche Lust relativiert wird, dass Männern Lust zugestanden wird. Das ist gesellschaftlich so fest verankert, dass wir ja jetzt noch mit den Konsequenzen dieser Stereotype umgehen müssen.
Carina, du engagierst dich in diesem Thema. Du machst das mit deiner Person, zeigst dich öffentlich, tauchst mit Klarnamen auf. Das ist ja sicherlich auch herausfordernd und nicht ungefährlich. Was ist deine Motivation dahinter? Warum machst du das Ganze?
Ja, ich möchte damit erreichen, zum einen politisch Arbeitsbedingungen verbessern, Rechte in der Sexarbeit verbessern und gesellschaftlich natürlich auch gegen Stigmatisierung vorzugehen, dass Menschen einfach mehr darüber aufgeklärt sind, wie viel verschiedene Aspekte es gibt in der Sexarbeit, zwischen Zwangsprostitution und einer Hobby-Escort, die das komplett aus Spaß macht und so ab und zu nebenbei, dass da eben sehr viel dazwischen ist, dass Menschen darüber aufgeklärt werden, was es da alles gibt und dass man es halt nicht verurteilt, dass man Menschen da neutral gegenübertreten kann, dass es als normaler Beruf auch anerkannt wird und Menschen dafür nicht verurteilt werden und dass sich ja jeder eigentlich trauen könnte, offen über seinen Job zu sprechen, nicht unbedingt in der Öffentlichkeit, aber zumindest überhaupt im Privatleben, sich da eben viele noch schämen, sich überhaupt zu outen als Sexarbeiter oder Sexarbeiterin, weil man dann eben stark kritisiert und verurteilt wird dafür. Und da würde ich gerne in meiner Wunschvorstellung, hätte ich gerne eine Welt, in der das einfach nicht passieren würde, dass man dafür verurteilt wird.
Während du das so erzählst, kommen mir Stimmen in den Kopf, in den Sinn von Leuten, die vielleicht sowas antworten könnten wie folgendes. Das ist ja schön und gut, dass du das machst und so, aber überblickst du das auch wirklich in allen Folgen? Ich meine, die Branche ist mega gefährlich und das kann dich doch zerreißen und das ist doch überhaupt nicht absehbar, was für psychische Folgen das Ganze haben kann. Musst du nicht vor dir selbst irgendwie geschützt werden? Kommt dir das bekannt vor, Karina? Was entgegnest du Menschen, die dir so etwas sagen?
Ja klar, die kommen regelmäßig. Also das nehme ich halt natürlich in Kauf, dass Menschen das natürlich stark kritisieren und mich das ja auch interessiert, mich mit diesen Menschen auseinanderzusetzen. Häufig hat man da leider keine Chance, sich auf einen gemeinsamen Nenner irgendwie zu treffen, weil Menschen haben ihren festen Standpunkt und ich habe meinen. Und es ist ein Job, der sicherlich auch Gefahren mit sich bringt, sowohl gesundheitliche als auch, dass da auch Gewalttaten passieren, aber ich sehe meinen Job jetzt nicht als gefährlicher wie diverse andere Berufe auch, Polizei oder gibt es auch andere Berufe oder Feuerwehr, die auch irgendwie mit anderen Gefahren noch vielleicht zu tun haben. So, ich sehe mich da jetzt nicht als besonders gefährdet, dass ich jetzt nicht frei darüber sprechen könnte.
Das hört sich für mich nach einer sehr pragmatischen Einschätzung an. Also einen sehr nüchternen Blick hast du da irgendwie drauf. Also die Gefahrenabwägung, die muss man halt bei allen möglichen Berufen treffen. Und bei dir ist es eben so, dass du gewisse Risiken eingehst, die an deinem Beruf hängen. Andere Berufe sind vielleicht in anderen Bereichen viel gefährlicher und diese Risiken sind dann eben auch zu tragen. Nathalie, ich habe verschiedene Interviews mit dir gesehen, beziehungsweise auch Talkshow-Einsätze, unter anderem im Schweizer Fernsehen und in diesen YouTube-Ausschnitten werden dann so Worte wie gegen die Menschenwürde oder Sünde verwendet. Das steht dann so in den Überschriften drin. Also ist Sexarbeit, ist Prostitution erstmal Sünde? Und ist das vielleicht etwas, was gegen die Menschenwürde ist? Wir könnten auch so in anderen Sprachen sagen, das wäre Sünde oder Haram, würden andere Kulturkreise vielleicht so sagen. Was entgegnest du Menschen, die mit diesen dicken Kloppern um die Ecke kommen und direkt von Sünde und gegen die Menschenwürde kommen, wenn es um das Thema Prostitution oder Sexarbeit geht?
Ich würde erstmal mit Rückfragen anfangen, denn wenn ich direkt solche großen Begriffe wie Sünde als theologischer Begriff oder Menschenwürde, was ja auch ein juristischer Terminus ist, in den Mund nehme, muss ich ja auch sagen, was ich darunter verstehe. Und dann würde ich im Hinblick auf Sünde fragen wollen, was verstehst du überhaupt unter Sünde? Es gibt dogmatisch-theologisch Definitionen, was unter Sünde zu verstehen ist. Und da würde ich erstmal die Rückfrage stellen, was für ein Verständnis von Sünde denn die Person hat, dass sie das mit Sexarbeit offensichtlich in Verbindung bringt. Und das Gleiche gilt auch für den Terminus Menschenwürde. Ich habe in meiner Doktorarbeit, deswegen ist es spannend, dass du das jetzt fragst, ein, ich glaube, 60-seitiges Kapitel über den Menschenwürdebegriff und ob Sexarbeit eine Menschenwürdeverletzung ist oder keine Menschenwürdeverletzung ist. Dafür habe ich Bände an juristischer Literatur konsumieren müssen, sehr trocken teilweise auch sehr spannend. Und das hat nochmal mein Denken unfassbar geprägt und beeinflusst, wie viel man zum Menschenwürdebegriff eigentlich sagen kann. Ist Menschenwürde eigentlich nichts anderes als Selbstbestimmung? Und einem Menschen zuzugestehen, selbstbestimmte, frei verantwortliche Entscheidungen zu treffen, heißt, die Menschenwürde einer Person anzuerkennen. Und wenn ich also als Sexarbeiterin sage, ich habe mich frei verantwortlich dafür entschieden, in der Sexarbeit tätig zu sein, es gibt keinen Zwang, Druck von außen, der auf mich ausgeübt wird. Ich habe für mich eine Entscheidung getroffen, mit der ich vielleicht manchmal glücklich bin, vielleicht manchmal auch nicht glücklich bin, aber ich habe die Entscheidung getroffen, dann bedeutet das, die Menschenwürde der Person anzuerkennen, indem ich anerkenne, dass diese Entscheidung bei dieser Person lag und ich nicht versuche, diese Person zu beeinflussen. Denn in dem Moment, wo ich sage, du bist gar nicht wirklich selbstbestimmt, du redest dir das nur ein, ist dir nicht in deiner Kindheit was Schlimmes passiert, gibt es da im Hintergrund nicht noch einen Zuhälter oder so? Wenn ich das sage, dann erkenne ich nicht die Menschenwürde der Person an, weil ich hier ja aktiv Selbstbestimmung abspreche. Also wenn ich zum Beispiel Menschenwürde und Selbstbestimmung gleichsetze, dann kann ich durchaus zu dem Ergebnis kommen, dass Sexarbeit nicht die Menschenwürde verletzt. Dann kann man aber trotzdem noch mal fragen, findet sie denn in der Gesamtheit in Deutschland unter menschenwürdigen Bedingungen statt? Das ist auch noch mal eine ganz andere Frage. Also ich würde sehr konkret mit den Leuten in den Diskurs gehen wollen, was sie darunter verstehen, was sind ihre Kriterien für Menschenwürdeverletzung, was sind ihre Kriterien für sündhaftes Verhalten. Und so kommt man dann in den Dialog. Aber da kommt ganz häufig am Ende bei raus, es wird sehr dünn. Weil Menschen nutzen gerne Schlagworte wie ist Sünde, ist gegen Christus, ist gegen Gott, verletzt die Menschenwürde, ohne sich mal irgendwie auch nur 30 Minuten dafür Zeit genommen zu haben, für sich mal durchzudefinieren, was das eigentlich bedeutet. Und deswegen führe ich so ungern solche Gespräche so zwischen Tür und Angel, weil das braucht Zeit, das braucht viel Reflexion und das kann man nicht eben so hoppla hopp diskutieren. Deswegen bin ich immer sehr unglücklich, wenn man auch so ganz kurze Formate hat, wo Menschen einfach nur so Statements heraushauen. Das wird dem Thema nicht gerecht. Ich finde, das wird auch den Menschen in der Sexarbeit nicht gerecht und das führt dann zu sehr ja, emotionalen Debatten, sachlich verkürzten Debatten und darauf habe ich überhaupt keine Lust, die so verkürzt zu führen.
Das greift eigentlich ganz gut auf, was ich vorhin damit meinte, dass Menschen dich vielleicht vor dir selber schützen möchten, Carina. Also dieses paternalistische Argument, dass es dann darum geht, naja, schau dich doch um, schau dir die Folgen an. Da werden Horrorszenarien bemüht, die ausgedacht sind, die überhaupt nicht belegbar sind, um Menschen Angst zu machen und sie dann abwerten zu können. Und mit so einem paternalistischen Argument der Bevormundung gewissermaßen den Menschen zu sagen, wir lehnen das ab und du bist jemand, der vor sich selbst geschützt werden müsste. Und ja, also da müsste man ja viel, viel tiefer gehen, um überhaupt jetzt mit Sünde zu argumentieren und zu hantieren. Da müsste man ja wirklich definieren, was das eigentlich sein soll. Mir fällt da so diese Gottesferne ein, die bei einer Sünde eine Rolle spielt, also gewissermaßen die eigene Entscheidung gegen Gott. Und dann würde mir einfallen, so wo steht denn in der Bibel tatsächlich, dass Gott gesagt hat, dass der Mensch keinen außerehelichen Sex haben darf und dass das dann eben Sünde ist. Und dann müsste man die 10 Gebote befragen und den Dekalog und dann wäre man so ganz tief in dieser Geschichte. Und am Ende müsste man ja sagen, wir haben keine empirischen Befunde für das Ganze. Und dann komme ich auf dich, Nathalie, zu sprechen, die sich für mich dadurch auszeichnet, dass sie diese Evidenzen einfordert. Ne? Also du bringst die Empirie hinein und sagst so, worüber reden wir hier eigentlich? Bringst damit auch deine Expertise ein und forderst wissenschaftliche Redlichkeit auch ein. Du führst diese Debatte dann auch viel nüchterner, weniger aufgehitzt und aufgeheizt wie andere, weniger emotionalisierend. Also dir geht es um die Hard Facts. Und du hast jetzt auch schon über deine Doktorarbeit gesprochen, was ich mich so frage, so du beschäftigst dich so sehr mit diesem Thema, tust es auch interdisziplinär, du hast es auch schon angebracht. Was hat dich dazu geführt, dich mit diesem Thema zu beschäftigen?
Ich bin zu dem Thema gekommen über ein Seminar im Studium. Als ich studiert habe, war gerade das Thema in der Kirche und in der Theologie sehr groß, gleichgeschlechtliche Partnerschaften. Dürfen die eigentlich gesegnet werden? Dürfen sie nicht gesegnet werden? Dürfen wir das Trauung nennen? Dürfen wir das keine Trauung nennen? Ist der Begriff Trauung nur Heteroparen vorenthalten? Und ich weiß noch, wie ich in diesem Seminar über Gender und Sexualität in der theologischen Fakultät saß und mir dachte, ich finde diese ganze Debatte komplett absurd. Also die Liebe und Partnerschaft von Menschen bewerten zu wollen und zu sagen, Heteropaare, denen steht etwas zu, was gleichgeschlechtlichen Paaren nicht zusteht, war für mich total abstrus. So lasst doch die Menschen in Ruhe, lasst sie doch in ihren Schlafzimmern machen, lasst sie doch leben, wie sie leben wollen. Und damit hat sich dann auch die Diskussion verbunden, können eigentlich gleichgeschlechtliche Paare im Pfarrhaus leben? Ist das in Ordnung? Ist das nicht in Ordnung? Und ich dachte mir, wer führt eigentlich diese Debatte? Wir können sexualethisch über so viel andere Themen nachdenken. Wir können über Pornografie nachdenken, wir können über Sexualität und Rassismus nachdenken, wir können, wie gesagt, über Sexarbeit nachdenken, über Casual Dating, über polyamore Beziehungskonstellationen. Dazu finde ich ethisch gar nichts. Also dazu sagt die Kirche einfach nichts. Und Sexualethik ist im evangelischen Raum immer schon Beziehungsethik gewesen. Also man hat über Partnerschaften und Ehe gesprochen, das war es. Und darüber hinaus gab es nichts. Und wenn ich mich vielleicht für das Thema Online-Dating, Casual-Dating, Freundschaft Plus interessiert hätte, als junger Mensch, der gerne dazu eine Perspektive haben möchte, was ist eigentlich okay, was ist nicht okay, hätte ich kirchlicherseits keine Antworten gefunden. Und so kam ich zu dem Thema, dass ich gesagt habe, okay, zu Beziehungen und Ehe finde ich im kirchlich-theologischen Raum sehr viel, aber darüber hinaus finde ich gar nichts. Und Sexarbeit ist ein Thema, was ich spannend finde, weil es mit vielen ethischen Themen zu tun hatte, die mich interessieren. Also Körperlichkeit, was mache ich eigentlich mit meinem Körper? Wie sind die Machtverhältnisse im Kontext von Sexualität? Das ist auch ein großes rechtsethisches Thema und Rechtsethik hat mich auch immer interessiert. Ein bisschen Medienethik ist auch mit dabei. Wie wird eigentlich über Menschen in der Sexarbeit gesprochen? Wird fair über sie gesprochen? Wird ausgewogen über sie gesprochen? Und so kam ich zu dem Thema.
Ja, sehr spannend. Du hast ja dann auf jeden Fall einen sehr biografischen Zugang. Und was ich so im Hören nochmal so festgestellt habe, das trifft auf jeden Fall auch in besonderer Weise für so die katholische Theologie und auch die Kirchlichkeit zu, dass unsere Texte in erster Linie sehr normativ sind. Und in diesem Zuge geht es dann ja auch um eine Heteronormativität, die veranschlagt wird, die, ja, heute würden wir oft sagen, eher eine Konstruktion darstellt, die aber für die Kirche in ihren Texten, in ihrer Lehre, in ihrer Lehrtätigkeit oftmals als gesetzt gilt. Ist das nicht so?
Ja, das kann man so sagen. Also wenn wir so auf die Geschichte evangelischer Sexualethik gucken, also die Texte, die wir einfach haben, dann muss man sagen, die letzte Denkschrift, die wir zu Fragen der Sexualethik haben, ist von 1971. Also das ist quasi unser Status quo, weil danach ist keine Denkschrift mehr erschienen. Zwar andere Papiere, aber die haben nicht den Rang einer Denkschrift. Und man kann sich vorstellen, wenn wir einen Text von 1971 haben, dass das kein queer-feministischer Text ist. Also der redet ganz geschlechtsdualistisch von Mann und Frau, von der Hetero-Ehe. Es wird auch über Homosexualität gesprochen, aber homosexuellen Menschen wird Therapie und Seelsorge empfohlen. Das ist ein queerfeindlicher Text. Zumindest würden wir heute sagen, dass das ein queerfeindlicher Text ist. In den 70ern hätte man diesen Begriff dafür natürlich nicht gewählt. Es gibt, wenn wir auf die letzten Veröffentlichungen gucken, es gibt aus 2013 ein Familienpapier, wo erstmals auch Regenbogenfamilien, queere Partnerschaften anerkannt werden. Allerdings ist das keine evangelische Position, die von allen auch so solidarisch getragen wird. Also ich würde immer noch sagen, im evangelischen Raum haben wir heteronormative Vorstellungen von Ehe und Familie. Es gibt eine zunehmende Akzeptanz für queere Lebensweisen, für queere Partnerschaften. Wobei ich auch sagen würde, selbst diejenigen, die eine queerfreundliche Sexualethik beanspruchen, sagen auch, aber nur, wenn ihr euch als queeres Paar an unsere Regeln haltet. Ja. Nämlich auch nicht, ich sage das jetzt mal ganz salopp, wild in der Gegend herumvögeln, sondern wenn ihr Mann, Mann oder Frau, Frau seid, dann bitte auch in der festen Partnerschaft Sexualität praktizieren, die mit von den drei V geprägt ist. Immer Vertrauen, Verantwortung und Verlässlichkeit. Und alles, was sich jenseits dieses Rahmens bewegt, wird eher abgewertet oder wir können vorsichtig sagen, sehr kritisch beäugt. Also im evangelischen Raum gibt es nicht das Anything Goes.
Für mich hört sich das sehr danach an, dass es da irgendwie um ein Vorstellungsvermögen geht. Also dass tatsächlich die Menschen, die derartige Beziehungskonzepte, die abseitige Geschlechtsformen und Beziehungsformen, die eben abweichend sind von dem heteronormativen Bild, diejenigen also, die sich damit schwer tun und sich das nicht vorstellen können, eher dazu geneigt sind, Dinge abzulehnen, weil das nicht im Bereich des Möglichen für sie irgendwie besteht und auch sicherlich irgendwie Ängste auslöst. Das würde ich gerne nochmal gleich mit dir weiter besprechen und verfolgen, aber vorab würde ich gerne noch dich, Carina, mit ins Gespräch holen. Wenn du jetzt an deine Sexarbeit denkst, an das, was du tust, das, was zu deinem Beruf gehört, gibt es da, also weil du ja auch so einen sehr nüchternen Blick auf das Ganze hast und sehr pragmatisch irgendwie da dran gehst, gibt es da schöne Momente, die du erzählen kannst, mit uns teilen kannst? Also schöne Erlebnisse, schöne Arbeitstage, aus denen du da vielleicht auch zehrst.
Ja, selbstverständlich. Ich habe, wie jeder andere Mensch in jedem anderen Beruf auch, manchmal Tage, die wirklich toll waren, wo ich sage, wenn es doch jeden Tag so wäre, dann wäre es ja doch tatsächlich echt traumhaft. Das ist, und andere Tage sind halt katastrophal. Also manchmal habe ich nette Kunden, die wirklich sehr auf mich eingegangen sind auch, mit denen ich mich auch irgendwie echt gut verstanden habe und wo ich denke, Mensch, solche Kunden hätte ich doch gerne jeden Tag. Und dann habe ich andere Tage, wo jeder Kunde einfach nur ist, wo ich mir denke, das hätte ich mir jetzt gerne erspart. So, das ist, ja, gibt's beides.
Das hängt ja aber auch doch damit zusammen, dass es wenig Wissen darüber gibt, beziehungsweise dass da vorwiegend Menschen drüber reden, die über dieses Wissen nicht verfügen. Und ich frage mich wie können wir denn eine Aufklärung betreiben? Gibt es da die Möglichkeit, irgendwie mal einen Tag der offenen Tür oder so zu veranstalten, um da einfach auch mal ganz realistisch drauf gucken zu können, reingucken zu können, um überhaupt in Erfahrung zu bringen, wovon wir da reden? Also wir waren als Jugendliche öfter in Hamburg und haben, oder als junge Männer, und haben aus Neugierde uns mal Laufhäuser von innen angeguckt. Die wenigsten von uns waren dann irgendwie als Kunden da. Wir waren einfach nur neugierig, um einfach mal hineinzuschauen. Und es ist ja immer noch so, wir wissen, statistisch gibt es ganz, ganz viele Männer, die Dienste in Anspruch nehmen, die Sexarbeit in ihrem privaten Leben für sich nutzen, als Dienstleistung. Und nichtsdestotrotz wird ja kaum öffentlich darüber geredet. Es ist immer noch mit einem Makel versehen für diejenigen, die es anbieten, aber auch für diejenigen, die es in Anspruch nehmen. Sicherlich für die eine Seite eben mehr, aber nichtsdestotrotz gibt es keine Möglichkeit oder kaum selten Möglichkeiten, da irgendwie offen drüber zu reden. Carina, was würdest du sagen, was könnten wir tun, was sollten wir tun, um da über mehr Wissen zu verfügen, um mehr Aufklärung zu betreiben?
Das versuchen wir ja mit jedem Interview, was ich gebe oder was andere Kollegen geben, wenn wir da die Chance dazu haben, uns irgendwie äußern zu dürfen, versuchen wir das natürlich zu erreichen, dass die Gesellschaft uns da Gehör gibt und das bisschen dann neu überdenkt und uns als Menschen eben dann auch sieht und das anders dann nochmal betrachtet. Was kann man da mehr darüber tun, als einfach halt die Menschen sprechen zu lassen, die damit Erfahrung gemacht haben und halt mit uns sprechen und nicht über uns sprechen. Dass man halt wirklich mit den Leuten spricht, die da Erfahrung gemacht haben und die auch zu Wort kommen lässt und sich da versucht, mal irgendwie reinzuversetzen und versucht, die Leute zu verstehen.
Hast du das Gefühl, dass das politisch passiert? Also, dass Menschen, die es betrifft, also ihr als Sexarbeiterinnen, befragt werden, einbezogen werden in politische Entscheidungen?
Nee, leider überhaupt nicht. Also, es wird eigentlich über uns bestimmt, jetzt auch mit diesem nordischen Modell, sämtliche Berufsverbände und Organisationen, die mit Sexarbeit zu tun haben, versuchen das zu sich dagegen zu wehren, dass das nicht passiert, und werden eigentlich dann unterdrückt. Stattdessen werden dann Organisationen, die halt mit Zwangsprostitution zu tun haben, in den Fokus gezogen.
Das nordische Modell hast du angesprochen. Vielleicht mag das eine von euch nochmal erklären, für die Leute, die nicht wissen, worum es sich da handelt?
Das nordische Modell ist im Prinzip ein Sexkaufverbot, was eben nicht die Sexarbeitenden dann kriminalisiert, sondern die Kunden pauschal kriminalisiert. Also jeder Kunde, der eine sexuelle Dienstleistung in Anspruch nimmt, ist per se dann Sexualstraftäter. Und es dürfen dementsprechend, darf Sexarbeit in keiner legalen Prostitutionsstätte, in keinem Bordell mehr stattfinden. Bordelle müssen alle schließen. Escort-Agenturen ist da, dürfen nicht mehr stattfinden. Es darf keine Werbung offiziell mehr gemacht werden für Sexarbeit. Generell jeder, der einer sexarbeitenden Person hilft, sie irgendwie in irgendeiner Weise unterstützt mit Kunden, wird direkt der Zuhälterei mitverdächtigt. Sexarbeitende sind dann einfach komplett auf sich selbst gestellt und müssen gucken, wo und wie sie noch an Kunden rankommen und wo und wie man sie quasi heimlich treffen kann, weil wenn man erwischt wird, wird ja dann der Kunde bestraft, das will man ja nicht. Dementsprechend hat man dann da keine Kunden mehr, weil wer traut sich denn noch, da Kunde zu sein, wenn man weiß, man macht sich potenziell strafbar. Ja.
Das hört sich danach an, dass man mit diesem Gesetz in erster Linie versuchen würde, Prostitution abzuschaffen.
Genau, also es geht da nicht darum, Arbeitsbedingungen zu verbessern, sondern es geht darum, Prostitution abzuschaffen. Die Illusion ist einfach, man verbietet Bordelle und dann findet keine Prostitution mehr statt. Und das ist natürlich Schwachsinn, weil sie findet trotzdem statt. Sie findet dann halt illegal und unsichtbar woanders statt und unter wesentlich schlechteren Arbeitsbedingungen, als man sie schaffen könnte, wenn man dafür sorgen würde, dass wir Betriebe hätten, die wirklich unter vernünftigen Arbeitsbedingungen stattfinden. Wozu das Prostitutionsschutzgesetz ja eigentlich schon sorgen sollte, dass es bessere Arbeitsbedingungen gibt, aber das wird eben auch nur bedingt eingehalten und bedingt kontrolliert, und es gibt da teilweise sehr, sehr viele Missstände in Betrieben, wo ich gerne die Arbeitsbedingungen verbessern würde, aber sicherlich nicht, indem man den kompletten Betrieb dann verbietet und dann sagt, dann sieh halt zu, dass du auf der Straße oder sonst wo dich triffst mit den Kunden, sondern indem man wirklich für bessere Arbeitsbedingungen sorgt.
Also du würdest sagen, dass mit dem nordischen Modell den Sexarbeiterinnen, SexarbeiterInnen nicht geholfen werden würde, sondern die Prostitution, die Sexarbeit eher ins Prekäre, ins Unsichere verlagern würde. Ist das richtig?
Richtig. Also Menschen, die ohnehin schon in einer prekären Lage sind, hilft es uns schon am allerwenigsten, weil, ich sag mal, wer jetzt wirklich gezwungen wird, der wird auch weiterhin gezwungen. Es ist ja ohnehin schon, Zwangsprostitution ist ohnehin schon strafbar, und was das nordische Modell im Prinzip verbieten will, ist eben die selbstbestimmte Sexarbeit. Und da, wo die Zwangsprostitution trotzdem stattfindet, obwohl sie verboten ist, da wird es auch weiterhin stattfinden, wenn Sexarbeit verboten ist, weil es ja ohnehin schon verboten ist. Warum soll es denn dann deshalb dadurch aufhören? Und die Sexarbeit, die mehr oder weniger selbstbestimmt ist, ob wir jetzt von Armutsprostitution sprechen oder von Menschen, die da sehr gut mit verdienen, Spaß haben an ihrem Job und das sehr, sehr gerne vielleicht auch machen und unter besseren Bedingungen machen.
Du würdest also sagen, so verstehe ich dich, nordisches Modell, nein. Also du lehnst es eher ab, wenn ich dich richtig verstehe. Nathalie, würdest du das auch so sehen?
Ja, aus meiner Perspektive würde ich mich auch gegen das nordische Modell positionieren. Das nordische Modell hat ja auch den Anspruch, Menschenhandel effektiv zu bekämpfen. Das kann durch keine Studie nachgewiesen werden. Die Antiprostitutionsbewegung behauptet ja immer, wir hätten in den letzten Jahren seit dem Prostitutionsgesetz von 2002 eine rasante Zunahme von Menschenhandel, was überhaupt nicht stimmt. Also sämtliche Straftaten, die wir im sogenannten Rotlichtmilieu haben, was auch als Rotlichtkriminalität bezeichnet wird, nehmen seit über 20 Jahren kontinuierlich ab. Es gibt keine Zunahme von Menschenhandel. Natürlich reden wir hier über das Hellfeld. Ich kann zum Dunkelfeld nichts sagen. Aber im Hellfeld können wir nicht nachweisen, dass es seit 2002 eine Zunahme von Menschenhandel gibt. Aber das ist genau das Hauptargument der Antiprostitutionsbewegung. Die sagen, Deutschland ist Dreh- und Angelpunkt des europäischen Menschenhandels. Alice Schwarzer benutzt ja auch immer den Begriff, wir sind das Bordell Europas. Und wir haben 100.000 versklavte Frauen in Deutschland, die Opfer von Menschenhandel, sexueller Ausbeutung geworden sind. Und wenn wir nur auf das Hellfeld gucken, also ganz nüchtern auf die Zahlen, die vom BKA uns gegeben werden, stimmt es einfach nicht. Wir haben eine kontinuierliche Abnahme der Zahlen, was Menschenhandel in den letzten Jahren angeht. Und deswegen kann man auch nicht behaupten, Legalisierungspolitiken führen dazu, dass wir mehr Menschenhandel haben. Ganz im Gegenteil, Legalisierung, Entstigmatisierung, Anerkennung von Sexarbeit führt dazu, dass wir weniger Betroffenheit von Menschenhandel haben. Und das muss man immer so sagen. Und deswegen ist auch jetzt nicht das nordische Modell eine Lösung gegen Menschenhandel und es bekämpft auch nicht strukturelle Probleme. Ich vergleiche das immer mit Anti-Bettelei-Gesetzen. Wenn ich Menschen, die betteln, aus Innenstädten vertreiben möchte, dann schaffe ich Anti-Bettelei-Gesetze. Aber ich habe die Armut damit nicht bekämpft. Und wir müssen uns ja fragen, warum sind Menschen vulnerabel für Schleusungskriminalität oder irgendwie in Menschenhandel zu kommen, also ausgebeutet zu werden. Und das hat ganz viel mit Armut und Chancenlosigkeit auch in Herkunftsländern zu tun. Und wenn ich eine arme, ich nehme jetzt mal Frau, weil es meistens Frauen sind, wenn ich eine arme Frau bin, die keine Chancen hat in ihrem Land auf gute Arbeit, auf gute Löhne, dann bin ich vulnerabel für Menschen, die mir das Blaue vom Himmel versprechen und die mir sagen, ja, du kannst aber in Deutschland gut verdienen und komm dahin und dann bin ich vulnerabel für Ausbeutung. Und dann nehme ich es vielleicht auch in Kauf, wenn mir 50% oder 60% meines Lohns abgenommen werden, weil das immer noch mehr ist, was ich am Ende vielleicht verdiene, als das, was ich in meinem Herkunftsland vielleicht verdienen würde. Und wenn man ein nordisches Modell hat, das Freier kriminalisiert, dann ändert das gar nichts an den strukturellen Problemen, die wir haben. Das bekämpft nicht die Armut im außereuropäischen Ausland, das bekämpft auch nicht die Armut, die wir in Deutschland haben. Und wir haben ein großes Problem mit Armut in Deutschland. Und ein anderes Problem, wenn ich in Deutschland arbeiten möchte als migrantische Person, ja, wo kann ich arbeiten? Wir haben Riesenherausforderungen, ausländische Bildungsabschlüsse zum Beispiel anzuerkennen. Und ich habe einen Bildungsabschluss, vielleicht aus einem europäischen Ausland oder aus dem außereuropäischen Ausland, der in Deutschland nichts wert ist. Ja, was für Zukunfts- und Arbeitsmöglichkeiten habe ich denn hier? Und wenn mir keine entsprechenden Arbeitsmöglichkeiten gegeben werden, dann bin ich auf sehr wenige Branchen beschränkt. Und das ist zum Beispiel Reinigungsarbeit, sind bestimmte Formen von Care-Arbeit oder eben auch Sexarbeit. Und wenn das die Möglichkeiten sind, dann bin ich sehr beschränkt in meinen Wahlmöglichkeiten. Das nordische Modell ändert daran gar nichts. Dafür brauchen wir ganz andere politische Maßnahmen, die dafür sorgen, dass Menschen hier ja gute Arbeitsmöglichkeiten haben und auch eine Vielfalt von Arbeitsmöglichkeiten haben. Und das hat nichts mit Sexarbeitspolitiken zu tun, das hat was mit Migrationspolitik zu tun, das hat was mit der Gestaltung unserer Arbeitsmärkte zu tun. Und deswegen ist das nordische Modell keine Lösung, um Menschenhandel zu bekämpfen oder generell um Armut zu bekämpfen. Das ist eine Scheinlösung.
Mir gefällt sehr gut, mit welcher Klarheit du das erklärst und die Zusammenhänge darstellst. Und es ist ja mehrfach angeklungen in deinen Statements, dass dieses Thema, dieses Phänomen, die Prostitution und Sexarbeit unterkomplex verhandelt wird, dass es eigentlich multikomplex ist, also es verschiedene Zusammenhänge gibt, die das vielschichtig machen. Und meine Frage wäre, welche Disziplinen müssten wir mit hineinholen, um dieses Thema zu besprechen? Denn das ist ja irgendwie deutlich geworden, Religion, Theologie, Kirche alleine werden nicht reichen, um diesem Thema anständig zu begegnen.
Das sind so ziemlich alle Fachbereiche, die man sich vorstellen kann. Das ist einmal die Rechtswissenschaft, die darüber nachdenkt, welches Recht ist eigentlich gerecht, wie sollen die Rechtsverhältnisse gestaltet werden, was ist gutes Recht, was wollen wir strafrechtlich sanktionieren, was wollen wir nicht strafrechtlich sanktionieren, oder die genau solche Begriffskonzeptionen macht wie, was heißt eigentlich Prostitution, weil Prostitution ist ja der Rechtsbegriff, im Recht steht nichts von Sexarbeit, was heißt eigentlich Menschenwürde, was heißt eigentlich Selbstbestimmung in diesem Kontext. Dafür brauchen wir die Rechtswissenschaften. Wir brauchen die Wirtschaftswissenschaften, weil der ganze Sexmarkt, der sich natürlich nicht nur auf Prostitution jetzt beschränkt, sondern sehr viel darüber hinausgeht, du hattest ja erläutert, was alles zu Sexarbeit eigentlich dazugehört, das ist ein riesiger Wirtschaftsfaktor. Was gibt es darüber eigentlich aus wirtschaftlicher Perspektive zu sagen? Wir brauchen die Perspektive der Medizin, der Psychologie, wir brauchen Perspektiven der Geschichte und Diakoniewissenschaft zum Beispiel, wie ist historisch Prostitution bzw. Sexarbeit verhandelt worden, was gibt es über historische Perspektiven zu sagen, wir brauchen die Gender Studies, weil wir ja gerade bei der Sexarbeit sehen, dass es mehrheitlich Cis-Frauen sind, die anbieten und Cis-Männer sind, die nachfragen. Wie sind die Geschlechterverhältnisse zu bewerten? Was haben wir zu Machtverhältnissen und Sexualität zu sagen? Wir brauchen die empirische Sozialforschung. Die finde ich nochmal ganz wichtig, weil wir haben ja keine verlässlichen Zahlen, was Sexarbeit angeht. Wir können nicht sicher sagen, wie viele Menschen in der Sexarbeit tätig sind. Wir können nicht sicher sagen, wie viele Menschen Sexarbeit täglich in Deutschland nachfragen. Wir wissen nicht, in welchen Branchen, Segmenten der Sexarbeit die meisten Menschen sind. Also wir können sagen, dass sich in den letzten Jahren Sexarbeit verhäuslicht hat, weniger auf der Straße stattfindet, als das vielleicht noch vor 20, 30 Jahren der Fall gewesen ist. Aber wir können das nicht genau prozentual beziffern. Wer arbeitet in welchem Segment am stärksten? Welche Bereiche sind am stärksten? Dafür brauchen wir empirische Sozialforschung. Also es ist ein ganz, ganz weites Feld. Ich komme aus der Theologie und gebe auch noch meinen Senf dazu aus einer ethischen Perspektive. Ich bin in der Gesellschaft für Prostitutions- und Sexarbeitsforschung. Da sind auch noch Menschen, die kommen aus der Anthropologie, aus der Sozialanthropologie. Man kann auch noch Menschen aus der Migrationsforschung hinzuziehen. Also es ist ein weites, komplexes Feld und man kann nicht nur aus einem Fachbereich darauf gucken, sondern man muss transdisziplinär arbeiten, wenn man sachgerecht und adäquat was zu Sexarbeit sagen möchte.
Wenn du daraus jetzt eine Empfehlung an deine Zunft formulieren solltest, also als Kirche, also was sollten die Kirchen deines Erachtens diesbezüglich tun als nächstes?
Also wir haben momentan eine kirchliche Debatte, die noch sehr still ist. Gerade im süddeutschen kirchlichen Raum gibt es in den letzten Jahren vermehrt Forderungen, das nordische Modell in Deutschland zu installieren. Es gibt allerdings auch diakonische Einrichtungen, die dagegenhalten. Also die Hamburger Diakonie ist ganz klar gegen das nordische Modell. Die Heidelberger Diakonie ist zum Beispiel für das nordische Modell. Also es gibt im kirchlichen Raum keinen Konsens, was die politische Regelung von Sexarbeit angeht. Es gibt auch keinen Konsens, was eine ethische Bewertung von Sexarbeit angeht. Was ich für die Kirche ganz wichtig finde, ist, dass wir ganz klar machen und selbst klar machen, aber auch im öffentlichen Diskurs transparent machen, dass wir unterscheiden müssen zwischen Moral und Recht. Also wir haben eine bestimmte moralische Überzeugung und wir nehmen ganz häufig an, dass unsere moralische Überzeugung sich auch im Recht zeigen sollte. Aber Recht und Moral sind getrennt. Ich kann ja durchaus als kirchliche, christlich-evangelische Person der Meinung sein, dass Sexarbeit nicht in Ordnung ist. Ich kann der Meinung sein, dass Sex nur in die Ehe gehört. Das ist vollkommen okay. Das ist eine legitime Meinung. Aber ich kann nicht beanspruchen, dass meine Meinung sich irgendwie auch im Rechtssystem widerspiegelt und dann von allen Menschen so geteilt und getragen werden muss. Wir müssen zwischen Moral und Recht trennen.
Das empfinde ich als einen beachtlichen und wichtigen Appell. Vielleicht noch einen Schritt in die Praxis. Ich habe ein Interview gelesen von einem Seelsorger, der heißt Herr Pieper. Ich habe mir den Vornamen leider nicht mehr notiert. Der ist in der Prostituiertenseelsorge tätig und der hat ein Interview geführt auf katholisch.de und in dem hat er nochmal so ein Plädoyer dafür gehalten, dass das eigentliche Problem oder das, was wir als Kirche als nächstes tun sollten innerhalb der Seelsorge, dass Frauen, die in der Prostitution arbeiten, die Möglichkeit haben sollten, auch wieder aussteigen zu können. Und dafür ist ein guter, zugänglicher, günstiger Wohnungsmarkt eigentlich das Wichtigste seines Erachtens. Denn Frauen, die aussteigen wollen, haben ein großes Problem, an Wohnungen zu kommen, die bezahlbar sind. Was sagt ihr zu dem Plädoyer dieses Seelsorgers?
Wohnungslosigkeit, Obdachlosigkeit, Arbeitslosigkeit, generell schlechte Arbeitsbedingungen in anderen Branchen und schlechte, was du auch schon angesprochen hattest, schlechte Chancen, nicht nur von Menschen mit Migrationshintergrund, sondern auch in Deutschland, Schwierigkeiten in eine Branche einzusteigen mit schlechten Voraussetzungen. Wenn man möchte, dass jemand nicht in der Prostitution arbeitet, aus einer Geldnot heraus, also Armutsprostitution, oder aus der Not heraus, irgendwie anderswo nicht wohnen zu können oder sich durch die Prostitution zum Beispiel leisten zu können, im Hotel zu wohnen oder sowas, was du dir sonst eben nicht leisten kannst, weil du da eben besseres Geld mit verdienst oder du kannst eben in deinem Arbeitszimmer wohnen. Man muss dann halt wirklich dafür sorgen, dass Menschen einfacher Zugang haben zu einer Wohnung und zu einem normalen, in Anführungszeichen, Beruf. Das teilweise gibt's da die Chancen dann einfach nicht. Also man arbeitet dann teilweise in der Sexarbeit, weil man eben da die Möglichkeit hat, da zu arbeiten sofort und ohne irgendwelche Vorkenntnisse oder perfekten Lebenslauf oder irgendwelche Vorbildung und dort auch direkt zu wohnen oder sich dadurch direkt was finanzieren zu können. Ja, man müsste da ansetzen, dass man gegen Obdachlosigkeit, gegen Arbeitslosigkeit was tut und dementsprechend würden Menschen, die jetzt aus diesem Aspekt raus in die Prostitution geraten sind, in Anführungszeichen sage ich jetzt mal, hätten dann halt bessere Möglichkeiten, da auch auszusteigen.
Und du, Nathalie, wie siehst du das?
Volle Zustimmung. Wir haben eben Wohnungsnot in Deutschland. Das ist ja kein singuläres Problem der Sexarbeit. Das betrifft ja viele Menschen, die sich in prekären Situationen befinden. Und was man auch noch tun sollte, man sollte wirklich ganz konsequent aktiv gegen Wuchermieten in Prostitutionseinrichtungen vorgehen. Also es kann nicht sein, dass Bordellbetreibende horrende Zimmermieten pro Tag nehmen, also sagen wir 150, 250 Euro, wenn dann der Preis für Sex richtig niedrig ist, ne? Dann weiß ich ja, okay, ich muss so und so oft Sex haben mit KundInnen, um überhaupt meine Zimmermiete bezahlen zu können. Aber dann habe ich nur meine Zimmermiete pro Tag bezahlt. Ich habe ja noch Lebenshaltungskosten. Ich muss essen, ich muss trinken, ich brauche Kleidung, habe andere Bedürfnisse, ich brauche Kosmetika, ich muss mir Dinge kaufen für meinen Job. Die sind damit noch nicht bezahlt. Und man muss was an der Macht von Betreibenden auch machen. Und das geht nicht einfach durch lockere Absprachen. Ich finde, da hat der Staat eine Verantwortung für Menschen in der Sexarbeit, dass sie nicht durch Betreibende und horrende Wuchermieten ausgebeutet werden.
Das wäre auf jeden Fall auch ein Ziel, was ich mir vorstellen würde unter besseren Arbeitsbedingungen, dass man da auch ähnlich wie bei Wohnungen auch Mietpreise festlegt. Weil im Moment ist der Status so, Mietpreise von Laufhauszimmern beispielsweise liegen zwischen 120 bis 200 Euro und der Preis beim Service mit den Kunden fängt an ab 50 Euro. Man kann sich ausrechnen, dass man 3-4 Kunden braucht nur für die Miete. Und ja, und dann hast du noch ein einfaches Zimmer, nur wo du dir für den Preis könntest du dir ein 4-Sterne-Hotel, dann kriegst du andere Zimmer, die mit Reinigungsservice. Das sind Tagespreise und da hast du ein ganz einfach eingerichtetes Zimmer ohne Reinigungsservice, ohne was du halt hast, ist der Sicherheitsservice halt, dass du halt einen Notknopf hast und dass da Securities arbeiten, aber auch das rechtfertigt noch nicht so einen hohen Preis für ein einfaches Zimmer, was in einem Hotel in der Kategorie vielleicht 50 Euro kosten würde. So, da würde man dann was Besseres erwarten. Ja. So. Da müsste Kontrolle stattfinden, auf jeden Fall. Als man vernünftige Zimmer hat, in denen eine Frau oder jemand, der da arbeitet, sich auch vernünftig da wohlfühlen kann. Auch Hygiene, ganz wichtig. Also da sollte eigentlich ein Reinigungsservice auch dazugehören. Ja, und das gemessen an dem, was die Kunden dort zahlen, das auch im Verhältnis steht irgendwie.
Ja.
Ich höre aus euren Statements und auch bei dir, Nathalie, besonders, ganz viele Appelle an die Kirche, ganz viele Forderungen, auch an die Politik, Carina. Und jetzt zuletzt auch einen wichtigen Appell von dir, Nathalie, Moral und Recht voneinander zu trennen. Das finde ich sehr, sehr beachtlich und weist für mich auch in die richtige Richtung. Aber mir kam so im Hören nochmal der Gedanke, ist das nicht auch etwas, woran wir als kirchliche Gesellschaft arbeiten müssten, unsere Moral diesbezüglich zu verändern, also unseren Blick auf Prostitution, auf Sexarbeit zu verändern und da gewissermaßen an einer Stellschraube unserer Moral zu drehen?
Ja, Moral zu verändern ist nicht ganz so einfach. Ich glaube, es kann ja jeder Mensch seine persönliche Moral für sich haben, aber wir sollten eine Toleranz für andere Moralsysteme haben. Woran man aber arbeiten sollte, ist Sexualität nicht immer als den Ort der Vollinklusion des Individuums darzustellen, dass Sexualität immer was mit der Komplettberücksichtigung der anderen Person zu tun hat. Ich glaube, das überfordert Sexualität massiv, wenn wir sie darstellen, als ob das der Ort des Heils wäre. Das sind ja so ganz romantisierende Vorstellungen von Sexualität. Wir überfrachten Sexualität mit ganz vielen Erwartungen und das zeigt sich dann in der Diskussion um Sexarbeit. Wenn Sexualität der Ort des Heils ist, wo eine andere Person ganz gesehen wird, wo es der Ort des Heils, des Nicht-Stress ist, auch des Nicht-Marktes, weil wir gehen ja davon aus, in so einer Denke, dass Sexualität nicht Marktlogiken folgen darf, dass es irgendwie nicht kapitalistisch verwertet werden darf, dann habe ich bestimmte Vorstellungen von Sexualität, die so überfrachtet sind, dass ich natürlich Sexarbeit als völlig moralisch abwegig wahrnehme. Und ich glaube, wir brauchen viel entspanntere Diskurse über Sexualität. Wir müssen uns klar machen, dass wir bestimmte Ansprüche und Erwartungen an Sexualität haben, aber dass es auch noch eine gesellschaftliche Realität gibt. Und dass Menschen auch Entlastung wollen im Bereich von Sexualität und dass es eine Herausforderung sein kann, wenn wir Sexualität immer mit Liebe und festen Beziehungen verbinden, sondern dass Sexualität auch etwas ist, was Spaß machen kann, was Menschen sehr unterschiedlich individuell leben und dass wir anderen Menschen nicht unsere Vorstellungen von Sexualität einfach überstülpen. Natürlich brauchen wir Kriterien. Ich glaube, wir können nicht weggehen von bestimmten Kriterien und dann müssen wir eben offen darüber diskutieren, was diese Kriterien für verantwortungsvolle Sexualität sein sollen. Es gibt eine Schrift der EKD aus dem Jahr 2021, die hat mal vorsichtig, ganz vorsichtig natürlich versucht zu formulieren, was Kriterien verantwortungsvoller Sexualität sind. Sie hat es aber als Frage formuliert. Sie hat zum Beispiel gesagt, können wir Casual Dating als lustvolle Form von Sexualität akzeptieren, solange sexuelle Selbstbestimmung, Respekt vor dem anderen und Konsens gegeben sind? Also als Frage formuliert, ganz vorsichtig. Aber da könnten wir mal weiterdenken. Wenn wir Sexualität immer mit Partnerschaftlichkeit in Verbindung bringen, dann scheiden ja ganz viele Themen aus. Dann müssen wir über bestimmte Formen von Sexualität gar nicht mehr diskutieren. Dann erscheint Sexarbeit, Pornografie, alles pervertiert, weil das nicht im Rahmen von Partnerschaftlichkeit stattfindet. Wenn wir uns aber erlauben, darüber nachzudenken, was Sexualität eigentlich jenseits partnerschaftlicher Kontexte bedeuten könnte und wir dann Kriterien dafür entwickeln. Was heißt eigentlich gelingende Sexualität? Was wollen wir nicht? Ich glaube, dann haben wir erst die Offenheit, gesellschaftlich ganz neu zu verhandeln, wie wir Sexualität leben wollen. Wenn wir es aber sofort mit Beziehungsdimensionen verbinden, dann verbauen wir uns, glaube ich, Nachdenken über gerechte Sexualität. Und das Problem, das ich dabei sehe, ist, gerade auch in kirchlichen Kontexten, wir glauben immer, dadurch, dass es in Partnerschaft oder Ehe stattfindet, sei Sexualität gut. Dabei ist aber die Partnerschaft, die Ehe, der gefährlichste Ort für Frauen zum Beispiel. Partnerschaften, das sind die Bereiche, wo am meisten sexualisierte Grenzverletzungen stattfinden. Das sind nicht irgendwelche, ich sage das jetzt mal ganz klischeehaft, Menschen, die hinterm Busch lagern und dich dann überfallen, irgendwie im Dunkel der Nacht, wie man sich das mal vorstellt. So diese klassischen Vergewaltigungsmythen, die wir alle im Kopf haben. Die gefährlichste Person für eine Frau ist der eigene Partner oder der Ex-Partner. Und der gefährlichste Ort für eine Frau ist das eigene Zuhause. Und deswegen müssen wir ganz intensiv über sexualisierte Grenzverletzungen nachdenken. Und wir können nicht immer davon ausgehen, dass nur weil zwei Menschen zusammen sind, dass die Sexualität Konsenssexualität ist. Wir haben ganz viele Konsensverletzungen im partnerschaftlichen Bereich und das ist mir wichtig. Wir können kirchlich gesehen kein Hochlied auf Ehe und Partnerschaft singen, wenn wir uns nicht klar machen, dass das sehr gefährliche Orte sein können. Und deswegen würde ich dazu anregen, wir müssen über Sexualität nachdenken, über Kriterien, darüber, was Konsens eigentlich bedeutet und nicht glauben, nur weil es Partnerschaften gibt, macht das Sexualität safe. Auf gar keinen Fall.
Und bei dieser Betrachtung müssen wir dann ja auch nochmal die Motivation mit hineinnehmen und mit betrachten. Wer hat denn welche Motivation, dieses Gesellschaftsbild, diese Gesellschaftsstruktur zu schützen? Von wem geht das denn aus? Und was ist das eigentliche Anliegen, das zu schützen? Wem nützt es denn am Ende, ne?
Es hat ganz viel mit Patriarchat und Sexismus zu tun. Denn mit dieser heteronormativen Vorstellung von, wir haben eine Frau, einen Mann und wir haben Kinder, die dazugehören. Und die Frau ist auf die häusliche Sphäre begrenzt, ist für die unbezahlte Care-Arbeit zuständig. Das hält ja bestimmte Gesellschaftsformen aufrecht. Und wenn wir das komplett über Bord werfen würden, dann ändert sich auch die Gesellschaft und dann können sich auch patriarchale Verhältnisse nicht mehr so halten.
Also ich glaube, da wird ganz viel Angst indiziert und ganz viel Angst deutlich, denn so eine Transformation einer Gesellschaft, Veränderung von geglaubten Gewissheiten, verängstigt ganz, ganz viele Menschen. Und ich glaube, so eine Entkopplung der Sexualität, so dass das Romantische vom Lustakt voneinander so abzukoppeln, dass es gesellschaftlich anerkannt ist, akzeptiert wird, So nach dem Motto irgendwie, also so geschlechtsklischee-mäßig, der Kumpel Werner, der irgendwie zwar verheiratet ist, aber sich eben den Bordellbesuch gönnt und damit offen umgeht innerhalb seiner Ehe und mit seinem Umfeld und so sagt, ja, ich gehe jetzt halt nochmal ins Bordell und gönne mir das heute und das wird dann irgendwie ganz normal behandelt. Das ist irgendwie eine schöne Vorstellung, aber ängstigt ja ganz viele, weil das ja in Frage stellt, was sie geglaubt haben und was sie gerade akut leben. Und für mich wäre dann so die Frage, wenn wir wirklich so eine Transformation auch schaffen würden, also inwieweit ist das eine Überforderung für die gesamte Gesellschaft? Inwieweit ist das einfach mit zu viel Angst versehen? Und was würde, also laufen wir da nicht Gefahr, dass diese Gesellschaft irgendwie implodiert und dann am Ende den Bach runtergeht? Also wie kriegen wir das Ganze sozialverträglich hin, so dass es keine absolute Überforderung gibt für die Menschen?
Also jetzt zu dem Beispiel, das du gerade gebracht hast, würde ich ergänzen wollen. Also ich bin auch nicht für ein Anything Goes. Ich bin komplett gegen ein Anything Goes. Ich bin aber für Kriterien, was Sexualität angeht. Und darüber hinaus bin ich auch für einen sorgsamen Umgang mit Biografien. Also nur weil wir jetzt Sexarbeit, also falls wir in der Situation sein sollten, Sexarbeit ist komplett enttabuisiert, müssen wir auch fragen, ja, für wen ist sie denn enttabuisiert? Also wenn jetzt Männer sich in der Situation sehen, dass sie frei darüber reden können, weil es komplett normalisiert ist, was heißt das für Frauen? Ist das für Frauen auf die gleiche Art und Weise normalisiert, zum Beispiel sexuelle Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen? Ist es auch normalisiert für SexarbeiterInnen selber, völlig stigmafrei in der Öffentlichkeit darüber reden zu können? Oder zeigt sich das wieder sehr einseitig, dass wir quasi ein männliches Privilegiensystem haben, das frei und offen darüber reden kann, aber das wirkt sich irgendwie dann trotzdem zu Lasten von beteiligten Frauen aus. Also ich würde immer noch sagen, wir müssen gucken, wie sich bestimmte Dinge entwickeln und wir brauchen Kriterien, wie wir miteinander umgehen wollen und wie wir Sexualität praktizieren. Das geht nicht von heute auf morgen. Das ist kein kurzer Weg, der sich über Gesetze erreichen lässt. Sowas ist immer ein Marathon. Und es ist auch schwierig, vielleicht neue Gesetze zu etablieren und dann darauf zu hoffen, dass sich so eine Moral der Gesellschaft ändert. Es muss kann durch Gesetze kommen, aber auch es muss ja auch gesellschaftliche Prozesse geben. Und ich bin sehr klar gegen das nordische Modell, aber das nordische Modell hat eine gute Sache, weil in der schwedischen Gesetzgebung auch verankert ist, dass es sowas wie antisexistische Erziehung geben muss. Und das würde ich zum Beispiel unterschreiben. Also es reicht nicht nur, irgendwelche Gesetze zu installieren. Wir müssen auch an bestimmte Maßnahmen denken, die zum Beispiel junge Menschen weiterbilden. Und antisexistische Erziehung gehört dazu. Nur bin ich nicht damit einverstanden, wie die schwedische Regierung Antisexismus interpretiert. Das würde ich anders interpretieren, weil die würden das sexworkfeindlich interpretieren. Aber solche Maßnahmen gehören auch dazu. Wie erziehen wir eigentlich unsere Kinder und Jugendlichen? Was findet an Sexualaufklärung in Schulen statt? Was für Bilder von Sexualität vermitteln wir denen? Wie ist eigentlich sexuelle Gesundheitsaufklärung? Und da brauchen wir Ansätze und gute pädagogische Konzepte, die wir bereits in Schulen irgendwie etablieren. Und das gehört für mich auch dazu, wenn wir über Sexarbeit nachdenken. Und vielleicht noch eine Sache, ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Ich habe mal irgendwann auf irgendeinem Kongress den Vorschlag gehört, dass wir zum Beispiel SexarbeiterInnen an Schulen zum Beispiel einsetzen können für Sexualkunde, Sexualaufklärung, weil das nun mal diejenigen sind, die die meiste Expertise haben mit Sexualität. Wäre das was, was du dir vorstellen könntest?
Könnte ich mir durchaus sehr gut vorstellen, ja. Generell auch über Sexualität und über die Sexarbeit auch aufzuklären in der Schule schon bereits.
Ja. Das fände ich auch, wenn die Personen das selber wollen und dazu bereit sind, auch eine gute Möglichkeit, irgendwie zur Entstigmatisierung beizutragen. Ich glaube auch, dass junge Personen so im Alter von, ich weiß nicht, wann das geeignet wäre, das müssten jetzt Pädagoginnen sagen, ich habe davon keine Ahnung. Aber wenn man sagen wir, mit Jugendlichen ab 14 oder ab 16 darüber redet und SexarbeiterInnen selber in Schulen kommen würden, von ihrem Alltag erzählen und darüber aufklären, ich glaube, dass da eine viel größere Offenheit da ist als bei der Elterngeneration. Die Eltern sind die, die dann zum Rektorat kommen und sich beschweren. Aber ich glaube, die SchülerInnen haben eine ganz andere Offenheit dafür.
Und ich finde auch wichtig zu sagen, dass wir natürlich beim Thema Sexualität hoch widersprüchlich und nicht eindeutig sind. Also wir lehnen die Früherziehung, die frühsexuelle Erziehung ab, weil wir denken so, wir sexualisieren damit unsere Kinder und sind total sexualisierend innerhalb der Erziehung. Und Mädchen sind dann schon Frauen und werden halt unter dem Aspekt ihrer Sexualität und ihrer Begehrlichkeit, ihres Begehrtseins betrachtet. Und ja, also das ist auch nochmal wichtig zu sagen, dass das einfach ein hochemotionales Thema ist, in dem sich ganz viele Widersprüchlichkeiten des Menschseins auch zeigen. Und du hast es natürlich sehr schön gesagt, dass es halt wirklich ein tiefgreifender Prozess ist, eine Transformation dieser Gesellschaft, der viel Arbeit bedeutet, der viel Auseinandersetzung nach sich ziehen wird. Und mir ist nochmal wichtig, dass bei allem, was wir da jetzt gerade so tun, auch nochmal deutlich wird für uns als Gesellschaft und auch als Kirchen, dass das eine absolute Vorläufigkeit auch bedeutet und mit sich zieht, nach sich zieht. Denn wir sind ja noch nicht am Ende der Fahnenstange angelangt mit diesen gesellschaftlichen Prozessen. Und gerade passiert vieles irgendwie sehr schnell, schneller als es früher vielleicht der Fall war. Aber nichtsdestotrotz ist das ja noch nicht das Ende. Und du hast es hier und da eben auch schon angemerkt. Wir reden ja nicht nur über unsere zwei Geschlechter, die wir lange Zeit irgendwie kannten, sondern es geht um alle Menschen, Männer und Frauen und Damen und Herren, alle dazwischen und außerhalb, so wie Jan Böhmermann das immer gerne moderiert. Und das wird uns ja nach wie vor nachhaltig beschäftigen, diese Veränderungsprozesse.
Irgendwie das zu sagen, ne?
Es ist einfach richtig komplex und es gibt darauf keine billigen Antworten. Und wir haben zu Recht, finde ich, ganz viele Appelle von euch gehört und Forderungen. Es gibt viel zu tun. Es sind verschiedene Disziplinen und verschiedene Richtungen angesprochen. Und du hast es, Nathalie, auch schon gesagt, das ist kein Thema, dass man einfach zwischen Tür und Angel irgendwie besprechen könnte, sondern dafür muss man sich Zeit nehmen. Und wir haben uns jetzt schon verhältnismäßig viel Zeit genommen für so einen Podcast und auch für unseren Podcast hier. Und trotzdem ist es nichts anderes als ein Appetizer, ein Anfang, ein Beginn, in die Tiefe einzusteigen, in dieses Thema, in diese Komplexität dieses Themas. Und ja, in der Kirche, also es gibt in der Kirche nicht einfach nur Theologie, sondern auch Seelsorge. Und innerhalb dieser Seelsorge geht es um Begegnungen mit Menschen. Und du, Carina, hast es ganz toll gesagt, es geht darum, mit den Menschen zu sprechen und nicht über sie. Und für mich gehört zu diesem Sprechen auch das Zuhören. Und ich möchte zuhören, ich möchte Menschen verstehen lernen. Und das gelingt mir am besten, wenn ich mit hineingenommen werde in Entscheidungsprozesse, in Perspektiven. Und deswegen darf dieses Zuhören nicht zu kurz kommen. Und wenn ich an Seelsorge denke, dann denke ich daran, dass Seelsorge möglichst auf Augenhöhe stattfindet. Und wo das nicht der Fall ist, weil es nicht geht und Asymmetrien einfach mit eine Rolle spielen, dass das dann auch hinreichend reflektiert wird, um den Menschen, die beteiligt sind, auch gerecht werden zu können. Und ja, ich weiß jetzt nicht, wer das alles so hört, aber ich stelle mir einfach so vor, dass vielleicht auch eine Jana Highholder zugeschaltet hat. Und mir wäre jetzt wichtig, euch nochmal ein Schlussplädoyer sprechen zu lassen. Euch soll das letzte Wort gehören. Und vielleicht, wenn ihr an die Menschen denkt, die das kritisiert haben, die biblizistisch unterwegs gewesen sind, die der evangelikalen Szene angehören und die sich mit billigen Antworten bisher zufrieden gegeben haben. Was möchtet ihr diesen Menschen, den Hörerinnen und Hörern sagen, wenn diese Folge hier auf die Menschen losgelassen wird?
Ich habe mir, bevor wir diesen Podcast aufgenommen haben, nochmal das Reel von Jana Highholder angeguckt und ich habe ein Zitat rausgeschrieben. Sie hat gesagt, Sexarbeit sei so weit weg vom Herzen Gottes wie der Teufel von seiner Bekehrung. Ich formuliere mal ganz vorsichtig, diese Aussage finde ich im wahrsten Sinne des Wortes bemerkenswert. Sie sagt, dass es nach ihrer Bibellektüre klar ersichtlich sei, dass Sexarbeit christlichen Werten nicht entsprechen würde. Und das Spannende ist, sie sagt überhaupt nichts zur Bibel. Also sie benutzt keine einzige biblische Geschichte oder diese jetzt ganz allgemein mehrere biblische Geschichten, um ihre Position zu rechtfertigen. An die HörerInnen da draußen, lest euch mal die Geschichte von Rahab durch, lest euch mal die Geschichte von Tamar durch, lest euch mal Paulus sehr intensiv durch, was er zur Porneia, also zu regelwidrigem Sexualverkehr sagt. Das ist nicht so einfach, wie Jana Heiholde das darstellen mag, aber Jana Heiholde ist auch keine Theologin. Ich finde, man sollte sich sehr bedeckt halten, wenn man mit solchen starken Statements an die Öffentlichkeit geht. Und ganz am Ende hat sie gesagt, sie möchte nicht, dass man Menschen wie dir eine Plattform gibt. Weil es gibt ja noch andere Menschen, nämlich sie redet von Tausenden und Millionen versklavten Frauen, die Betroffene von Menschenhandel sind. Und das finde ich ganz schwierig, denn du redest ja nicht als Betroffene von Menschenhandel, du redest als Sexarbeiterin. Und man muss immer zwischen beiden Dingen gut unterscheiden. Und ich finde, jeder Mensch hat Redeberechtigung, aus seiner Perspektive was zu sagen. Und es gibt in der Forschung einen Begriff, der nennt sich epistemische Marginalisierung. Also wenn man versucht, Menschen aus öffentlichen Diskursen auszuschließen und in dem Fall eben deine Perspektive aus diesem Diskurs auszuschließen und zu marginalisieren. Und das geht eben gar nicht. Es sind alle Perspektiven valide. Jede Person, die von Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung betroffen ist, hat das Recht, gehört zu werden und in ihrer Perspektive validiert zu werden. Jede Person, die sagt, ich bin in der Sexarbeit, macht das eigentlich nicht so gerne, möchte lieber aussteigen, hat das Recht, gehört und validiert zu werden. Und jede Person, die sagt, ich bin gerne in der Sexarbeit, ich habe mich dafür entschieden, ich möchte auch gar nicht aussteigen, für mich ist das eine Perspektive für 10 Jahre, hat das Recht, darüber öffentlich zu reden und gehört zu werden und nicht marginalisiert zu werden. Und damit muss man eben umgehen können und man darf auch diese Perspektiven nicht gegeneinander ausspielen, aber das versucht genau Jana Heiholder zu machen und bestimmte Formen der Kommunikation zu marginalisieren und das geht nicht.
Dem kann ich mich nur absolut anschließen. Ich würde mir wünschen, dass Menschen, die sich wirklich für das Thema interessieren, sich da auch umfangreich dann damit beschäftigen und nicht direkt verurteilen aufgrund eines einzigen Gedanken, den als allgemein gültig zu betrachten, sondern erstmal sich umfangreich zu informieren und sich dann vielleicht nochmal ein Bild sich eine Meinung dazu zu bilden und mit den Menschen darüber zu sprechen, die damit Erfahrung gemacht haben, die sich damit auskennen und nicht ohne viel Hintergrundwissen da direkt drüber zu urteilen.
Ganz lieben Dank. Danke für eure Zeit. Danke, dass ihr mit eurem Gesicht und eurem Kopf und eurem Herzen herhaltet für dieses Thema und dafür brennt und das tut. Danke, dass ihr hier wart. Alles Gute euch.
Dankeschön.
Dankeschön. Tschüss, Liebe.